wenn ich bei dir in eurem Hochpräzisionsbereich mit einem alten Putzlappen daherkäme, dann würdet ihr mich hochkant rauswerfen und das wäre aus gutem Grund eine starke Reaktion.
Du wärst zumindest damit nicht ISO-zertifiziert mit deinem Putzlappen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Space for 3, 2, 1. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.
Ja, bei uns wird's heute kurz vor der Sommerpause nochmal sehr kreativ, denn der Kunstprofessor Björn Dahlem von der Bauhaus-Universität Weimar ist heute mit uns im Studio. Und jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, wie passt das zu einem Weltraum-Podcast? Warum diese Verbindung in unserem Fall jetzt gar nicht so fern liegt, darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu Space 4, dem kosmospolitischen Podcast, indem wir über die innovative Welt der Raumfahrt, zukunftsweisende Technologien und mutige Visionen sprechen. Ich bin Francis Therese Bayer, Sprechwissenschaftlerin und Journalistin und wie immer an meiner Seite.
Heute kreativ an deiner Seite Dr. Matthias Bayer, Gründer und Geschäftsführer vom New Space Unternehmen Space Optics.
Ja, Björn, du bist Künstler und Professor für Skulptur, Objekt und Installation an der Bauhaus-Universität Weimar und deine Arbeiten, und jetzt wird's spannend, beschäftigen sich mit Kosmologie, Astrophysik, schwarzen Löchern, Galaxien, dunkler Materie und wissenschaftlichen Weltbildern. Aber eben nicht als technische Modelle, sondern als raumgreifende Installationen aus Holz, Licht oder auch Alltagsgegenständen und ganz einfachen Materialien auch. Und genau deshalb bist du heute bei uns, weil du nämlich den Kosmos nicht erklärst wie ein Physiker, sondern sichtbar machst, wie Menschen versuchen, etwas, ich würde sagen, zu begreifen, was eigentlich viel größer ist als sie selbst und damit ein ganz herzliches Willkommen nochmal an dich.
Ja, hallo und vielen Dank an euch. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich, hier zu sein und wir können sofort einsteigen.
Ja, übrigens tolle Jacke. Das sehen die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht. Ja, du glänzt, du brillierst. Also was ist die Selbstdesign?
Fast frage ich jetzt spiegelnd, einfach. Würde ich sagen.
Also nee, die ist tatsächlich, ist das relativ simple Konfektionsware. Die ist versilbert, würde ich mal sagen. Es ist ein silberglänzender Stoff. Dachte ich, passend zum Thema Spiegel und überhaupt natürlich ist Silbern seit dem Space Age eigentlich die Farbe der Weltraummode, würde ich mal sagen.
Also passender hätte es nicht sein können, ne? Also eine ultrapräzise Jacke extra für uns. Das ist wirklich.
Du warst mit dem Faltenwurf hier nicht so ganz einverstanden, weil das.
Ja, da müssen wir nochmal drüber gehen. Da müssen wir nochmal, ja.
Ich kann das jetzt schwer in Nanometer umrechnen, aber das dürften wahrscheinlich schon eher im Bereich Millionen Nanometer sein, ja, oder?
Mein optisches Auge sagt, das passt schon. Das
willst du ihn jetzt polieren oder was?
Ja, vielleicht kommen wir dazu später noch auf jeden
Okay,
Fall.
Dann.
Aber lass uns vielleicht mit was anderem einsteigen, bevor wir jetzt anfangen, deine Jacke zu polieren.
Das würde ich aber gerne noch machen, im Anschluss bei euch in der Firma.
Dann fahren wir danach direkt noch hin.
Wie die dann aussieht danach.
Vielleicht fangen wir aber damit an, einfach mal, dass du uns kurz erzählst, den Hörerinnen und Hörern, wie bist du denn zum Thema Weltraum gekommen? Also das ist ja schon was sehr Besonderes, denn du hast es ja künstlerisch irgendwie mit in deinen Beruf integriert, auf andere Art und Weise als wir. Und ich erinnere mich, in einem Gespräch, was wir mal hatten, hast du mal erwähnt, dass dein Vater im Bereich der Luft- und Raumfahrt unterwegs war.
Ja, das ist richtig. Wobei mein Vater weniger jetzt in der Raumfahrt oder sozusagen unmittelbar im Weltallbereich unterwegs war, sondern mein Vater war Physiker am Institut für Physik der Atmosphäre beim DLR, also bei der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Und insofern lag dieses Thema auch immer so ein bisschen in der Luft. Mein Vater war sehr Astronomie interessiert, aber das weniger im Rahmen seiner Tätigkeit als aus allgemeinem Interesse. Und ich habe sehr intensive Erinnerungen daran, wie ich mit ihm nachts vor dem Sternenhimmel stand als Kind, vielleicht im Alter von 5, 6 Jahren, und wir da rausgeguckt haben. Das waren so Momente von einer ganz eigenartigen Stimmung. Ich als kleines Kind, neben mir der deutlich größere Vater, und als Kind nimmt man den Vater, der sehr groß war, und über dem großen Vater das noch viel, viel, viel größere Universum und das Sternenlicht. Und das war so eine Stimmung, in der man sich selbst eigentlich fast vergessen hatte und in dieser unglaublichen Tiefe und Weite des Sternenhimmels so ein bisschen gemeinsam verloren ging. Eigentlich so ein ganz toller Moment.
Würdest du sagen, dass das der Moment war oder die Momente mit deinem Vater zusammen unterm Sternenhimmel, wo für dich auch so diese Faszination für den Kosmos begann, oder
Auf jeden Fall, denn das Weltall ist ja ein riesiger Projektionsraum letztlich. Ich glaube, in allen Kulturen auf der Welt oder zumindest in sehr, sehr vielen spielt der Himmel ja eine ganz herausragende Rolle. Und wenn wir über den Himmel sprechen, sprechen wir eigentlich interessanterweise, wenn wir zu diesem Moment von Visionen oder von Mythologie kommen, über den Nachthimmel, weil der einfach tiefer ist als der Himmel tagsüber. Und sozusagen in diese Weite rauszusehen und zu merken, dass das ein Raum ist, in dem eigentlich alles Platz hat. Ja, dass die ganze Welt sozusagen in einem Raum stattfindet. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Startpunkt meiner Arbeit.
Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, zumindest war das zu meiner Zeit so, wollten manche Jungs, Mädchen, wahrscheinlich eher Jungs, so Astronaut werden. Jetzt bist du ja Künstler geworden, hast aber die Raumfahrt trotzdem mitgenommen. Also wann hast du gemerkt, okay, die Kunst ist für mich der Weg, dieser Faszination nachzugehen?
Ich könnte eigentlich sagen, ich bin Astronaut geworden, aber
okay,
vielleicht auf
wow.
eine ganz andere Art und Weise, als das Astronauten bei der NASA oder so geworden sind. Ich glaube, warum ich kein Astronaut bei der NASA oder bei irgendeiner anderen Weltraumagentur werden wollte, war so ein gewisser Realismus, dass ich gespürt habe, okay, das ist relativ aussichtslos. Also so viele Menschen waren jetzt auch noch nicht im Weltall gemessen an der Weltbevölkerung. Und die Biografien der Leute sind ja auch eigentlich knallhart realistisch, kann man sagen. Das sind keine romantischen Biografien. Das sind ja meistens top ausgebildete Spitzenpiloten, die da zum Einsatz kommen. Ich glaube, das habe ich intuitiv gemerkt, dass ich da nicht zu dieser Gruppe gehöre, die da in Frage kommt. Dafür bin ich auch zu chaotisch. Aber ich habe irgendwie angefangen, selber sozusagen mein eigenes Universum zu entwickeln. Und das bereise ich natürlich regelmäßig, wenn ich arbeite. Insofern bin ich sowas wie ein innerer Astronaut vielleicht geworden, der durch diese ganzen Gedankenwelten des Universums und des Weltalls reist.
Und das dann künstlerisch auch zum Ausdruck bringt sozusagen.
Genau.
Bei uns, bei Space Optics, wir stehen ja sozusagen für die Ultrapräzision. Ne? Also das, was wir gerade deiner Jacke schon attestiert haben. Also wir entwickeln sozusagen hochpräzise.
Stimmt nicht, du wolltest sie polieren.
Die wird noch nachbearbeitet. Ja, sie sieht trotzdem optisch schon sehr gut aus.
Ich lasse sie euch wahrscheinlich am besten einfach.
Lass sie uns einfach.
Ich glaube, insgeheim möchte Matthias deine Jacke haben.
Zwei Wochen Bearbeitungszeit, ja, das kriegen wir hin.
Er trägt sie dann heimlich in den zwei Wochen immer.
Also wir sind ja verantwortlich für hochpräzise optische Systeme, die am Ende auf die Satelliten gehen in wissenschaftlichen Missionen. Das heißt, unser Ziel mit unserer Arbeit ist es ja, den Weltraum möglichst exakt sichtbar und irgendwie auch messbar zu machen. Du beschäftigst dich ebenfalls damit, aber eben aus einer ganz anderen Perspektive. Was kann uns denn Kunst über das Universum erzählen, was die Wissenschaft allein vielleicht nicht kann?
Ja, da sind wir bei der Frage, was ist die Frage?
Ja.
Und die Frage von Wissenschaft ist ja, dass sie die Welt begreifbar machen will. Und die unterscheidet sich schon ziemlich fundamental von der Frage der Kunst, wenn es da überhaupt eine Frage gibt. Aber in der Kunst gibt es vielleicht, oder würde ich sagen, gibt es das Anliegen, die Welt erfahrbar zu machen, also sie in irgendeiner medialen Form in ein erlebbares Format zu bringen. Das sind grundsätzlich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen ist natürlich Präzision absolut gefragt, denn du bist als Wissenschaftler und Techniker natürlich darauf angewiesen, dass diese Technik funktioniert. Es gibt eine ganz klare Zielsetzung. Du weißt genau, welche Daten du einsammeln möchtest oder auch nicht. Und das lässt sich relativ klar als Korridor umreißen. In der Kunst ist das viel diffuser, was man eigentlich möchte. Am Schluss will man eigentlich oder will ich, dass irgendwie eine tolle Arbeit entsteht, die eine eigene Atmosphäre erzeugt und die wirklich ein emotionales Erlebnis auch für Menschen ist.
Aber es ist ja dann auch ein emotionales Erlebnis zum Weltraum, oder? Was du hast, was du dann preisgibst durch die Kunst, weil du gibst ja von dir damit was preis. Vielleicht so ein Gefühl, was man gar nicht mit Zahlen erzeugen kann. Oder ist das Quatsch?
Würde ich sofort zustimmen. Also ich glaube, wenn man wirklich mal die Ergebnisse der Arbeit betrachtet, ich meine, wir fahren auf dem Fachmessen, aber wenn wir Besucher haben, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Fachpublikum sind, und sie schauen sich das Ergebnis unserer Arbeit ein, nämlich so ein Teleskop, dann wirkt das vielleicht auch für manche erstmal unspektakulär. Man versteht die Technik ja erst, wenn man wirklich weiß, was da für eine Präzision drin steckt und wenn man ein Gefühl dafür bekommt, was für ein Aufwand da dahinter steckt. Deshalb glaube ich schon, das, was du sagst, also das erfahrbar zu machen, nämlich anders darzustellen, das kann sicherlich schon einen sehr guten Zugang erstmal zum ganzen Thematik schaffen, den vielleicht die Technik allein nicht schaffen kann.
Wenn man sich deine Arbeiten anschaut, begegnet man ja immer wieder Galaxien, schwarzen Löchern, dunkler Materie, kosmologischen Strukturen. Und eines deiner bekanntesten Werke, ich habe es sogar schon mal gesehen, ist The Milky Way bzw. die Milchstraße. Also kann man sich vorstellen wie so eine raumgreifende Lichtinstallation. Warum gerade die Milchstraße?
Die Milchstraße ist unsere Heimat. Und die bringt es ja auch irgendwie toll zum Ausdruck. Also das geht ja auf den griechischen Mythos der auf dem Nachthimmel verkleckerten Muttermilch, weil einer der Kinder, jetzt treten hier meine Bildungslücken wirklich fundamental zutage. Ich kriege gerade nicht hin, welche Göttin es war.
Willst du mal kurz googeln?
Machen wir, glaube ich, nicht, oder? Sonst bin ich
du kannst mal,
Zeit
na klar, wenn du mal kurz googeln willst,
machen
klar.
Machen wir hier mal eine Ausnahme. Ich ziehe mal den Google-Joker.
Genau, das ist erlaubt.
Einer pro Aufnahme ist
ja. Einer pro Aufnahme.
Jetzt habe ich hier den Wikipedia-Artikel, also in der griechischen Mythologie. Genau, es ist die Muttermilch der Alkmene, die hat den Herakles geboren und ich versuche es jetzt ein bisschen abzukürzen. Der sollte gesäugt werden und hat er, glaube ich, einfach zu kräftig gesaugt.
Oder sehr gut.
Wie auch immer, auf jeden Fall kam es beim Säugen zu diesem Zwischenfall, dass diese Milch eben über den ganzen Himmel verkleckert wurde.
Okay.
Und das ist unsere Milchstraße. Also das ist ja toll an griechischer Mythologie, dass die auch immer sehr menschlich nahbar ist und oft auch so einen gewissen Humor beinhaltet. Und ja, daher kommt der Begriff der Galaxie. Also ist, glaube ich, Galas, ist, glaube ich, die Milch auf Griechisch. Ja, so leitet sich der Name her.
Schon auch irgendwo eine gewisse romantischer Hintergrund, eine Vorstellung der Menschen und um vielleicht nochmal auf die Installation von dir zurückzukommen. Also die Milchstraße bei dir ist ja sozusagen die Milky Way, eine große Installation, durch die die Leute durchgehen können, indem sie diesen Raum erleben. Hast du vielleicht schon auch mal die Rückmeldung bekommen, was sie denken, wenn sie da durchgehen, wie sie das wahrnehmen, diesen Raum, den du geschaffen hast?
Also es ist natürlich irgendwie die Rückmeldung, dass man da ein sehr intensives Erlebnis von Licht einfach hat. Das ist ja auch das, was diese Galaxie so faszinierend macht oder was Sterne allgemein faszinierend macht, dass sie leuchten, ganz banal gesagt. Und die Milchstraße ist eben dieses leuchtende Band, das sich über den ganzen Himmel zieht und das einfach die Dimensionen von Galaxien so ein bisschen erahnen lässt. Und ich glaube, diese Atmosphäre stellt die Arbeit her und dementsprechend sind auch die Rückmeldungen. Also die Arbeit ist, glaube ich, 18 Meter lang in der größten Installation. Das ist richtig groß. Das ist ein starkes physisches Gegenüber, das die Leute spüren. Und ja, vielleicht hat man da auch wieder dieses Gefühl, das ich anfangs beschrieben habe, von diesem sich selbst so ein bisschen verlieren in dieser Weite.
Matthias meinte ja vorhin, so wir machen alles sehr genau aufs Nanometer, ne? Und du beschäftigst dich ja auch dann damit auch, ich sag mal, mit hochwissenschaftlichen Sachen und verwendest in deinen Arbeiten, darauf will ich eigentlich hinaus, ja Materialien wie Holz oder bei diesem Milky Way jetzt Neonröhren oder auch mal ganz alltägliche andere Materialien. Warum ist dir der Kontrast zwischen hochkomplexer Wissenschaft und einfachen Materialien so wichtig?
Ja, da gibt es verschiedene Ebenen dieser Sache. Die einfachste Ebene ist vielleicht, dass man sich als Künstler, als Einzelperson, natürlich oft auch mit der Unterstützung von einem Team, aber trotzdem in sehr überschaubarem Rahmen, finde ich, sollte man eigentlich nicht versuchen, sich mit der Ästhetik von üppigst finanzierten Forschungsinstituten, die mit riesigen Teams global operieren oder so, zu messen. Da kann man eigentlich nur verlieren und wird vielleicht auch schnell langweilig. Mein Zugang ist eigentlich zu sagen, ich nehme das, was ich in meiner unmittelbaren Umgebung vorfinde und baue mir das da alles so ein bisschen auch wie ein Kind beim Spielen irgendwie zusammen. Das ist für mich der eigentlich viel spannendere Ansatz, weil diesen Hightech-Bereich, den könnt ihr einfach viel, viel besser, als ich den je können könnte. Lustig.
Gab es den Fall, dass mal ein wissenschaftliches Institut zu dir kam und sagt, hey, wir brauchen hier für unseren Bau eine Arbeit, die im Prinzip das möglichst auf die und die Art widerspiegelt?
Ja, das gibt's schon, aber da ist natürlich immer von der anderen Seite eingepreist, dass mein Ansatz ein künstlerischer ist, in dem sich ja ganz subjektive Faktoren auch abbilden in puncto Materialwahl. Ich versuche auch immer, mein ganz subjektives Erleben da einzubauen, auch über Gegenstände, die vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht in so einer Skulptur eigentlich gar nichts verloren haben.
Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, jetzt bei der Milchstraße zum Beispiel ist tatsächlich eine Milchflasche dann auch Teil der Installation.
Okay.
Ich finde es wichtig, das wieder zurückzukoppeln an das wirklich alltägliche Erleben, das man natürlich aus einem Labor immer raushält, weil da eine Milchflasche stört und Unschärfen erzeugt, die nicht erwünscht sind, weil man eben eine genaue Ziellinie hat, die man erreichen will. Also wenn ich bei dir in eurem Hochpräzisionsbereich irgendwie mit einem alten Putzlappen daherkäme, dann würdet ihr mich hochkant rauswerfen, aus gutem Grund, weil ich eure ganze sorgfältig hergestellte Ordnung gefährden würde. Und das wäre aus gutem Grund eine starke Reaktion.
Du wärst zumindest damit nicht ISO-zertifiziert mit deinem Putzlappen.
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du sagst es schon ein bisschen. Also bei uns ist Präzision natürlich alles. Das ist essentiell. Würdest du dennoch sagen, dass eine gewisse Präzision in deiner Kunst auch eine Rolle spielt?
Ja, ich muss absolut präzise sein natürlich, aber auf eine ganz andere Art. Bei mir beginnt die Arbeit immer mit einem inneren Bild oder einer Assoziation und dann habe ich sowas wie so ein unscharfes Bild vor dem inneren Auge und dem möchte ich mich immer möglichst exakt annähern.
Vielleicht fragen sich jetzt viele, wo hat er denn das Bild her? Was ist seine Inspiration? Also du hast ja schon von dem Erleben mit deinem Vater gesprochen, das ist jetzt nun aber eine Weile her und du kommst jetzt auch nicht in den Genuss, dich vom Weltall inspirieren zu lassen, weil man da ja einfach faktisch nicht so hochkommt. Was erzeugt dieses innere Bild?
Also ich lese schon ziemlich viel Literatur, auch so populärwissenschaftliche Literatur über das Weltall. Das erzeugt in mir immer ganz starke Bilder. Und dann manchmal tauchen die auch sozusagen aus dem Nichts auf. Also wahrscheinlich würde jetzt ein Neurowissenschaftler sofort widersprechen. Und es kann auch schlecht sein, dass irgendwas aus dem Nichts kommt, aber es fühlt sich an wie aus dem Nichts. Manchmal habe ich einfach so ein Bild. Und manchmal ist es einfach auch so, dass ich gar kein Bild habe, aber dann sind im Atelier irgendwelche Sachen und ich spiele mit denen rum und dann entwickelt sich was. Und dann entsteht das Bild vielleicht in der Mitte des Prozesses erst und dann nehme ich sozusagen diese Spur des Bildes auf und versuche das exakt umzusetzen. Und dann gibt es natürlich auch noch den Moment bei kleineren Objekten. Auch da ist es entscheidend, aber bei großen Installationen wird es natürlich sichtbar, dass die dann in den Dialog gehen mit dem Raum, in dem sie aufgebaut sind. Und natürlich der Gedanke eine Rolle spielt, wie erleben das Personen, die diesen Raum betreten. Und da geht es manchmal tatsächlich auch, selbst bei sehr großen Arbeiten, die jetzt ja im Bereich von 5, 10 oder 15 Metern sich abspielen, geht es wirklich dann teilweise um Zentimeter, wenn es darum geht, die auszurichten oder so. Oder ja, wenn Engstellen zum Beispiel im Raum entstehen, wo Leute durchgehen, da muss schon auch sehr genau gearbeitet werden. Aber vom Nanometerbereich bin ich tatsächlich sehr weit entfernt.
Ich würde nochmal auf einen Satz zurückkommen, wo du gerade sagtest, wo kommt die Inspiration her? Weil du kannst ja nicht mal schnell in den Weltraum fliegen und dir da die Inspiration holen. Als Ingenieur ist man ja manchmal vor dem gleichen Problem. Ne? Man steht vor einer Problemstellung und man weiß einfach nicht, wie kommt man jetzt am besten raus. Und bei mir zum Beispiel hilft es dann mal, was völlig anderes zu machen, also Sport zu machen beispielsweise, also mal vom Problem wegzutreten. Gibt es einen Ort, wo du sagen würdest, da hast du die meiste Inspiration?
Ich glaube, ich reagiere da anders als du. Bei mir sind es meistens so Bruchphasen. Also das ist vielleicht, wenn man kurz irgendwo wartet, dann fängt man an irgendwie zu lesen und steigt so aus der Welt aus. Oder früher habe ich tatsächlich, klingt jetzt fürchterlich nach Klischee, aber fand ich es zum Beispiel sonntagmorgens im Café einfach so beim Blick auf die Menschen, man schweift so ab und ist eigentlich in so einer nicht definierten Leerlaufphase. Auf einmal dann tauchen bei mir die Sachen auf oder auch im Flugzeug zum Beispiel. Auf Langstreckenflügen habe ich häufig gute Ideen, vielleicht auch, wenn man da so ein bisschen eben schon von der Erde Richtung Weltall unterwegs ist.
Ja, die Röntgenstrahlung hat schon einen Einfluss dann.
Ja. Genau, vielleicht lenkt die dann nochmal die elektrischen Abläufe im Gehirn in so eine ganz spezielle Weltallbahn. Also irgendwie so komische Zwischenräume im Leben, die nicht so klar gefüllt sind, dann kommen Ideen. Aber es ist generell natürlich eine riesige Frage, wo kommen Ideen überhaupt her? Kein Mensch kann die befriedigend beantworten. Das ist ein großes Rätsel des Menschseins. Wo kommen eigentlich Ideen her? Ihr müsst ja auch die ganze Zeit Ideen haben. Und ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Also musst ja eine unglaubliche Vorstellungskraft haben von dem, was du da machst, was ihr da ins All schickt und wie sich die Sachen dort verhalten werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass da eine gewisse Intuition auch eine große Rolle spielt.
Interessanter Punkt, weil wir können uns natürlich bei uns immer an den Spezifikationen und Anforderungen des Kunden irgendwo entlang angeln. Also wir kriegen Vorgaben, okay, dieses Teleskop, diese Optik, die muss jetzt diese Lasten aushalten und die muss diese Temperatur aushalten. Und dann hat man im Prinzip so einen Rahmen, in dem man diese Lösung bringen muss. Du bist da freier, glaube ich.
Aber ihr müsst ja auch innerhalb dieses Rahmens dann eine ganz spezifische, intelligente, möglichst effiziente Lösung finden.
Genau.
Und das ist schon...
Ich glaube, das ist der Bereich, das hatten wir auch schon mal besprochen. Du bist eigentlich so eingegrenzt und musst in diesem engen Rahmen, wie du schon sagst, dann kreativ werden, weil dir einfach nicht viele Mittel zur Verfügung stehen.
Ja.
Ja, hat Björn schon recht. Das ist schon eine Gemeinsamkeit, würde ich auch so sagen.
Ich kenne auch Ingenieure oder Leute, die eben Techniken entwickeln, herstellen, auch immer als so ganz spielerische Bastler auch eigentlich. Also wenn es wirklich um Entwicklung geht. Es gibt natürlich dann irgendwie nochmal den Schritt in die Produktion rein. Aber auch das finde ich bei euch besonders spannend und eigentlich sehr künstlerisch, würde ich sagen, weil ihr so prozessual arbeitet, ne? Du hattest mir das erzählt, dass eigentlich dieser Übergang von der Planung in die Produktion auch relativ fließend verläuft oder sich manchmal auch überlappt oder vielleicht produziert ihr ja auch mal was und plant danach.
Ja, also, absolut. Ne? Und ich glaube auch, es gibt wirklich technische Bereiche, wo das auch auf jeden Fall eine große Handwerkskunst ist bei uns. So kann man den Begriff auf jeden Fall verwenden und zum Teil auch nicht alles wirklich komplett mathematisch, physikalisch erklärbar, beispielsweise bei der Politur von Optiken. Bis heute gibt es keine geschlossene Theorie, die diesen Vorgang beschreibt, sondern es passt mal eher der eine Ansatz, mehr der andere Ansatz. Es ist immer so ein bisschen schwarze Magie, tatsächlich, sage ich mal, dabei. Am Ende funktioniert es, es kommt was raus und man kann einen Teil davon erklären, aber ganz genau versteht's auch keiner.
Also wir halten mal fest, wir wissen nicht, wo die Ideen herkommen.
Aber wir
bleibt
haben
weiter
sie.
Ein Rätsel, aber wir haben sie, das ist ja das Wichtige. Du würdest auch nicht sagen, um da nochmal einen Schritt zurückzutreten, dass so Bilder vom Hubble oder James Webb Space Teleskop, die wir ja so als Wirklichkeit wahrnehmen, dass das deine Inspiration ist oder dass sie die Wirklichkeit abbilden?
Ich glaube, mit der Frage könnten wir den ganzen Podcast füllen, und zwar den gesamten heutigen Tag.
Sehr gut.
Weil die Frage ist ja so ein bisschen, was ist mit diesem Begriff Wirklichkeit da eigentlich gemein? Also natürlich die Bilder vom Hubble-Teleskop oder James-Webb-Teleskop, also ich sitze da staunend davor und mir fehlen die Worte, wenn ich das sehe, weil das unglaublich ist. Anhand dieser Bilder wird einfach klar, dass Wissenschaft für eine Gesellschaft ein wahnsinniger Motor ist, und zwar aus dem Grund, weil sie uns ganz neue Perspektiven aufmacht auf die Welt. Satelliten, Teleskope und so weiter liefern uns eine Perspektive auf die Welt, die vor 100 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Und diese neuen Perspektiven sind natürlich immer für mich als Künstler interessant. Das ist auch eine historische Linie, dass sozusagen in Phasen von Perspektivwechseln natürlich die Kunst immer ins Spiel kommt und sich diese Perspektiven aneignet oder vielleicht auch nur so tut, als würde sie sich aneignen. Also vergleichbar ist vielleicht im frühen 20. Jahrhundert die Entwicklung der Luftfahrt. Plötzlich konnte man die Erde von oben fotografieren. Es gab riesige Sammlungen von Luftbildern. Es gibt Bücher darüber, wie sich die gesamte Kunst verändert hat durch die Luftfahrt. Aber was bei den Teleskopen dazukommt, ist, dass diese Bilder ja nicht einfach fotografiert sind, sondern dass das hochkomplexe Datensammlungen sind, die von Computern interpoliert werden, nachgeschärft werden und insofern eigentlich selber auch fast so ein bisschen was wie Kunstwerke sind. Es gibt diese Farben, die natürlich keine optischen Farben sind, die eher Markierungen für bestimmte Stoffe sind, die aber trotzdem ästhetisch interessant werden. Und das finde ich spannend, weil sich wie in der modernen Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts auch in der Wissenschaft fast so eine Art Spaltung zwischen abstrakt und gegenständlich abbildet. Also es gibt plötzlich eine abstrakte Welt in der Wissenschaft, die nur durch Messgeräte zugänglich ist und durch Mathematik und die wir uns immer wieder vorstellen müssen. Und so entsteht so eine geistige Landschaft, von der wir eigentlich gar nicht wissen, wie wirklich die überhaupt ist. Und vielleicht hat sich diese Frage auch so ein bisschen erledigt. Ich habe auf der Hinfahrt nochmal so einen Podcast mit Markus Gabriel gehört, der hat dieses tolle Buch geschrieben, warum es die Welt nicht gibt. Und er geht eben von der Annahme aus, dass es die Welt als Gesamtheit überhaupt nicht gibt, sondern es gibt nur fragmentiertes Wissen über die Welt. Und hinter diesem fragmentierten Wissen steht die Welt als Gesamtheit, aber wir können sie nicht sehen.
Weltraumtechnologie oder sagen wir Raumfahrt, da haben wir hier schon in diesem Podcast sehr oft drüber gesprochen. Es entwickelt sich gerade von einer Nischentechnologie wirklich zu einer Infrastruktur, die wir brauchen für unseren Alltag, also für Kommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, Klimaforschung. Mich würde interessieren, neben deinen Arbeiten, die sich sehr mit Raumfahrt beschäftigen, siehst du diese Entwicklung auch allgemein in der Kunst? Also gibt es mehr und mehr Leute, die sich damit beschäftigen? Und brauchen wir denn eben neben diesen Ingenieurinnen und Ingenieuren eben auch Künstlerinnen und Künstler, um diese Entwicklung und auch den Weltraum einordnen zu können?
Also ich sehe eigentlich da keine größere Tendenz
in der
Gegenwartskunst gerade. Es sind wirklich nicht irre viele Leute, die sich damit auseinandersetzen. Aber es gibt Leute, die das tun und auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun und auf sehr spannende Art und Weise. Aber ich finde es interessant, dass sich eigentlich nicht mehr Leute damit beschäftigen.
Was glaubst du, woran liegt das, dass du da so ein, wie sagt man, Einzelgänger damit, mit dem Thema? Kriegst du das auch
ein
so
Vorreiter.
Ein Vorreiter, da kriegst du das auch so zurückgespiegelt? Warum jetzt Weltraumkunst?
Aber in der Kunst ist es natürlich immer gut, wenn man einsam ist. Also das heißt, also wenn man irgendwas macht, was niemand anderes macht, das ist eigentlich schon mal immer ein sehr positives Signal für die Kunst. Ich sage meinen Studierenden in der Uni immer, wenn ihr irgendwas macht, was kein anderer macht, seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Also insofern, ja, stimmt es. Es gibt wenige, aber das ist auch super so. Was mich eher so ein bisschen wundert, ist, dass manchmal kriege ich so die Frage gestellt, warum Weltraum? Und dann klingt es irgendwie nach so einem total exotischen Spezialinteresse. Ich würde es aber immer so sehen, dass der Weltraum, das ist unsere Umwelt, das ist das, was da draußen um uns rum ist. Gerade sehen wir es halt nicht, weil es hinter den Wolken ist und Tag und die Sonne scheint. Aber ich finde es völlig natürlich, dass man sich für seine Umwelt interessiert und darüber, was da alles stattfindet. Deswegen, also ich kann es mir manchmal nicht so ganz genau erklären, warum eigentlich nicht alle Leute irgendwie da mehr drüber wissen wollen.
Ja, unsere Rede, oder? Warum wollen da nicht alle Leute? Nein, Spaß beiseite. Nee, aber es ist ein interessantes Thema. Ich glaube auch ein Thema, was sehr viel hergibt. Ja, sei es in der Kunst oder sei es jetzt als Zukunftsbranche, Technologie, das auf jeden Fall.
Also in der Kunst gibt es da sowas wie so eine Expansionsbewegung. Wenn man sich mittelalterliche Buchmalereien anguckt und da eine Pflanze auftaucht, ist es im Allgemeinen auch so, dass die mit der botanischen Realität jetzt nicht unbedingt 1:1 identisch ist. Dann in der Renaissance sieht es schon anders aus, weil da haben die Leute dann wirklich angefangen, die Rose sozusagen nicht nur so sehr als inneres oder gedankliches Bild zu sehen, sondern als so eine Art biologische Realität und die abzubilden. Also da findet so eine Verschiebung von Realitätsebenen in der Kunst statt. Im späten 18. Jahrhundert beginnen die Leute sich für Berge zum Beispiel zu interessieren. Früher war in Europa eigentlich so eine Grundhaltung relativ normal, dass man gesagt hat, okay, da oben, da wird es kalt, da ist dann irgendwie Schnee, das gehört eigentlich nicht mehr richtig zur Erde, da haben wir nichts verloren, da machen wir nichts. Und dann fangen Forscher und Künstler an, da hochzugehen und sich das anzugucken. Und es bricht so ein Boom aus, der dann auch in den Alpinismus, in Bergtourismus, Skifahren und so weiter mündet. Und vielleicht wird es mit dem Weltall irgendwann genauso sein. Jetzt gucken wir noch so ein bisschen drauf, aha, das ist da draußen. Und viele Leute denken, wir haben damit eigentlich nichts zu tun.
Die erste Professur für Weltraumkunst steht kurz bevor, meinst du?
Ja, ich bin gerade dabei, irgendwie die Nomination der Professur zu ändern. Aber das ist ein sehr zeitraubender Prozess und da bin ich so mittendrin.
Aber was würdest du denn sagen, was hat denn Kunst heute für eine Verantwortung? Es gibt ja nicht umsonst auch die Aussage, brotlose Kunst, Künstler verdienen kein Geld oder weniger Geld oder Kunst, ja, die hänge ich mir hin, weil, ach, mir gefällt das Bild, weil das hat jetzt die und die Farbe, also Kunst ist schön. Was hat es denn für dich oder die Kunst heute für eine Verantwortung? Also ich will jetzt darauf hinaus, Kunst, genauso wie Musik ist ja auch Kunst, soll es ja eigentlich schaffen, Menschen zu verbinden, was zum Ausdruck zu bringen, was man vielleicht wissenschaftlich nicht schafft. Würdest du sagen, da geht's verantwortungsmäßig hin oder da kann die Kunst auch was steuern und ist nicht nur schön?
Ich weiß gar nicht, ja, für was ist die Kunst da verantwortlich? Also vielleicht sogar für gar nichts. Also ich weiß gar nicht, ob es sozusagen eine Frage der Kunst ist, für was verantwortlich zu sein. Weil das würde implizieren, dass es einen konkreten gesellschaftlichen Auftrag gibt. Aber ich glaube, das Interessante an Kunst ist, dass es diesen Auftrag in dem Sinne eben nicht gibt, sondern wie du sagst, es ist ein emotionales Spiegeln. Es ist das Schaffen von emotionalen Erlebnissen für Leute und die können geteilt werden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges für eine Gesellschaft. Man kann es auf verschiedenen Ebenen, auch in der Politik zum Beispiel, gibt es immer mehr das Problem, dass die Leute sich nur noch in Besprechungssälen irgendwie treffen, keiner auf Deutsch gesagt mal mit dem anderen ein Bier trinken geht, dass man mal ein emotionales Erleben hat, sich als Mensch gegenseitig erlebt. Das kann die Kunst, das kann ich erleben, wenn ich ins Konzert gehe, ins Museum gehe, mit den Leuten rede. Danach, man hat ein gemeinsames Erlebnis, das sozusagen entkoppelt ist von Zweck und von Zielgerichtetheit. Und so ein Zwischenraum entsteht, wo die Menschen sich einfach für einen Moment gegenseitig als Menschen erleben. Und ich glaube, das wird im Zeitalter von KI auch noch richtig, richtig wichtig werden, weil das andere kann KI teilweise mit Sicherheit sehr, sehr gut übernehmen.
Also die Kunst, würdest du sagen, ich fasse es mal so zusammen, hilft uns dabei, uns Menschen als Menschen zu sehen und zu begegnen und dadurch zu verbinden, weil aktuell ist es ja immer so eine scheinbare Verbundenheit. Du hast es angesprochen, KI oder auch Social Media. Ich habe meinen kleinen Bildschirm vor der Hand, da spricht jemand, das Mädchen von nebenan oder der Junge von nebenan zu mir und ich denke, hey, den oder die kenne ich ja, aber eigentlich sind wir beide tausende Kilometer weit voneinander entfernt und können uns doch nicht wirklich so in die Augen gucken oder uns die Hand geben oder uns zusammen über einen Song freuen oder über ein Bild quatschen. Ja, vielleicht ist es das.
Ja, ich glaube, also Musik und Film sind da vielleicht als Beispiele geeigneter, weil bildende Kunst ist immer so ein bisschen sperriger. Aber bei Musik und Filmen, glaube ich, kennt das jeder, wie schön das ist, wenn man irgendwie mit Freunden oder in einer Partnerschaft irgendwie einen Film guckt und dieses gemeinsame Erlebnis hat. Es ist was, was einen wahnsinnig verbindet. Und wir sind soziale Menschen, selbst wenn wir vielleicht lieber irgendwie in Ateliers oder Laboren irgendwas basteln. Am Schluss wollen wir doch irgendwie das Gefühl haben, dass wir mit den anderen verbunden sind. Und das ist was in dieser ausschließlichen Form Kunst am besten kann.
Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, was sagt deiner Meinung nach der Blick ins Universum am Ende vielleicht auch über uns selbst aus?
Ich glaube, das ist alles ein großes Selbstporträt. Also ich glaube, in der Kosmologie oder in der Entwicklung von Weltbildern beschreiben wir vielleicht einfach unsere eigene Denkweise, wie wir über Sachen überhaupt nachdenken können. Es ist nicht nur ein Selbstporträt, aber die Hälfte davon ist auch Selbstporträt und erzählt uns eigentlich auch die Geschichte von unserem eigenen Bewusstsein und davon, wie Aneignung von Erkenntnis oder auch von Erlebnis stattfinden. Und das tut es eben in diesen starken Bildern wie schwarze Löcher oder so. Das sind ja ungeheuer große, imposante Bilder. Und ich glaube, auch für die Wissenschaft spielen die eine viel größere Rolle, als manche Wissenschaftler auch selber glauben wollen.
Also, schöner Gedanke.
Ja. Toll, finde ich auch nochmal so zum Abschluss. Und du machst ja mit deiner Kunst das, was da oben ist, wo wir ja gar nicht hinkommen, irgendwo auch greifbar. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kann mit dir, Matthias, zusammen durch die Milchstraße laufen, lebensgroß, 18 Meter lang ja. Und...
Ich weiß nicht, ich glaube an so 5-6 Meter an der...
Also ja, also schon auch so... Sein. Überlebensgroß. Ja,
die würde sicherlich auch bei uns im Foyer ganz gut aussehen. Ne? So eine lebensgroße Milchstraße bei uns direkt im Eingangsbereich.
Du möchtest.
Da hätte ich nichts dagegen. Also.
Wenn das technisch möglich wäre, die Lebensgröße, also in der wirklichen Lebensgröße von, kriegt er leider immer die Dimensionen nicht ganz klar. Waren es jetzt 100 Milliarden Lichtjahren Durchmesser? Nee, Quatsch, das kann nicht sein. 100 Millionen Lichtjahre Durchmesser, genau. Ja, wäre die Lebensgröße.
Da
arbeite ich auch noch dran.
Und solange wie du jetzt keine schwarzen Löcher bei Björn bestellst, bin ich mit dabei. Also bei der Milchstraße im Foyer.
Alles mit Licht, alles was leuchtet. Nichts, was Licht schluckt.
Björn, was soll ich sagen? Tolles Gespräch, interessant von dir deine Sichtweise, deinen Blickwinkel zu bekommen, wie du Sachen wahrnimmst und was du dann vor allen Dingen auch darauf oder daraus machst, also von der Jacke angefangen über die Milchstraße, über, na gut, wie gesagt, schwarzes Loch, habe ich schon gesagt, bin ich nicht mit dabei. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank fürs Gespräch. Unseren Hörerinnen und Hörern wünsche ich einen schönen Sommer. Schreibt uns wie immer gern an podcast@spaceoptics.de.
Genau, wer Fragen über dich hat oder wer Interesse an deinen Arbeiten hat, der kann sich direkt sicherlich auch bei dir melden, bei Björn Dahlem.
Du meinst so eine lebensgroße Milchstraße für zu Hause im Eingangsbereich?
Ja, oder für den Hof oder sowas oder für das Wohnzimmer. Also da
okay.
Auf jeden Fall mal reinschauen, es lohnt sich.
Bin da für alle Ideen offen.
Also Björn ist bereit. Stellt auch gern eure Anfragen an die eben genannte Mailadresse. Wir leiten das dann weiter.
Genau, und dann herzlichen Dank für das heutige Gespräch. Schön, dass du da warst und allen anderen einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch an euch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten auch ohne Probleme 4 Stunden weiterreden können.
Ja.
Danke für die schöne Einladung und euch auch einen schönen Sommer.
Tschüss.
Ciao.
Space 4. Der Space Optics Podcast mit Francis und Matthias Bayer.